Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden. 42, der Filmpodcast.
Und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer wunderbaren neuen Folge vom 42 Filmpodcast. Mit dabei Marcel Eckertinen. Guten Tag.
Einen wunderschönen, schwitzigen guten Tag. Ja, auch mit dabei. Timon aka Klängern, schön, dass du da bist.
Vielen Dank. Manche sind vielleicht ein bisschen irritiert gerade. Viele werden sagen, ey, es war doch das Podcast-Event live im Kino. Hä? Warum ist das denn jetzt nicht da? Diese Folge, die wir da wunderbar aufgenommen haben, kommt nächste Woche. Denn wir gehen hier natürlich auch streng nach IMDb-Bestenliste, die sich ja hier genau. Wie ein roter Faden durchzieht. Und der Film, den wir da besprochen haben, kommt erst nächste Woche dran. Heute haben wir einen anderen. Heute sind nur wir beide da. Nächste Woche dann die große Live-Show. Da habt ihr fast 2 Stunden Special-Folge und dann geht's wieder wie gewohnt weiter.
Ja, ist aber gut, dass du das jetzt auch gesagt hast, weil ich hätte knallhart jetzt so erstmal so getan, als wäre die Folge nicht aufgenommen worden. So.
Ach so.
Und so kurz ein Herzinfarkt, so, weißt du, bei den Leuten so, oh mein Gott, ja, aber ist gar nicht. Nee, das ist die Freude umso größer, wenn sie ja dann doch da ist. Aber egal, da haben wir andere Herangehensweisen an die Sache. Aber eins sei gesagt, ihr könnt euch sehr auf nächste Woche freuen, aber Freut euch jetzt erstmal über diese Folge hier, ne? So jetzt mal eins am anderen.
Aber ganz kurz können wir schon mal sagen, vielen Dank an alle, die da waren. Das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber das könnt ihr dann nächste Woche hören.
Genau. Und alles Weitere, wann geht es weiter und so weiter und so fort, das sprechen wir dann in Folge 70 ist die Folge, die übernächste, genau.
Genau.
Also die Folge nach der Live-Folge werden wir noch mal ein bisschen über das Event reden, ne? Wie war das für uns und so weiter. Aber bevor wir euch jetzt spoilern, lassen wir jetzt erstmal das beiseite und kümmern uns um wichtigere Themen, wie zum Beispiel, Timon, die Frage. Was hast du eigentlich geguckt die letzte Woche?
Ja, ich muss sagen, ich habe nicht so viel geguckt, weil zwischen der Aufnahme im Kino und der jetzt liegt jetzt nicht so viel Zeit. Das ist die gleiche Woche. Aber
du guckst doch sowieso nur Filme den ganzen Tag. Was machst du denn sonst? Ja, hast du ein Privatleben eigentlich oder was?
Nee, das war ja völlig dämlich von mir, das jetzt so zu behaupten, dass ich keine Zeit hätte.
Ja, das glaubt dir kein Schwein.
Ich habe eine Sache geguckt, nämlich eine Doku-Serie. Du weißt, ich mag Dokus über Sport und Menschen mit Muskeln auf Netflix. Und da habe ich mir mal wieder was angeguckt, nämlich
mehr Sportdokus. Okay, jetzt bin ich gespannt. Was kommt heute?
Ich hatte es, glaube ich, letztes Mal schon angeteased. Kennst du die Sendung American Gladiator noch?
Nee.
Das okay.
Was?
Das war eine Sportspielshow aus den 90ern im amerikanischen Fernsehen.
Hieß so wie Ninja Warrior?
Ja, es war so eine Mischung. So ein bisschen wie Takeshis Castle. Also, die Doku, die ich geguckt habe, heißt Muscle and Mayhem, an unauthorized story of American Gladiators.
Warte, aber ganz kurz, ich möchte, bevor du das jetzt erzählst, noch mal eben eine Frage stellen. Wie bist du denn jetzt auf die, du bist ja wirklich jetzt seit Wochen mit dieser Thematik beschäftigt. Was hat dich, also, ist das gerade so ein Hype bei dir irgendwie?
Nee, ich glaube, das ist richtig stumpfe Algorithmusarbeit. Ich glaube, ich habe mir eine Sache angeguckt und der Algorithmus hat gesagt, genau das will dieser Junge sehen, gib ihm mehr davon.
Mehr.
Ja, ja, genau. Und dann habe ich mehr bekommen.
Okay, nee, das ist einfach nur, hätte ja sein können, dass du eine Bodybuilder-Karriere anstrebst oder so. Das würde ich die natürlich bei unterstützen, aber einfach Interesse halber mal gefragt.
Ja. American Gladiator ist eine Sendung gewesen im amerikanischen Fernsehen, eine Spielshow, wo es ja dauerhafte Kandidaten gab. Das waren die American Gladiator, das waren Männer und Frauen, die alle sehr, sehr muskulös waren, sehr sportlich. Und man konnte sich bewerben und in Spielen musste man versuchen, die zu besiegen. Also in so Sportspielen.
Also Schlag den Raab quasi.
Ja, so ein bisschen, genau. Aber es war halt nicht Wissen, sondern es war nur Sport. Und die Aufmachung war, dass diese Typen und Frauen natürlich mega krass sind und so. Und wer das schafft, die zu schlagen, der ist wirklich noch krasser. So.
Werden die dann zum neuen American Gladiator oder?
Nee, du kannst dann, glaube ich, nur Geld oder so gewinnen.
Okay.
Das lief ein paar Staffeln und jetzt ist eine Doku dazu rausgekommen. die das Ganze so beleuchtet, von den Anfängen über die Entwicklung der Show und die Hintergründe. Und was cool war, war, dass viele der ehemaligen Gladiator vor der Kamera saßen und da so erzählt haben. Ich glaube, die Doku ist fünfteilig, also fünf Teile sind das. Ja. Und ich muss sagen, es war schon interessant zu sehen, auch weil ich die Show vorher nicht so kannte. Also es gibt zum Beispiel ganz weirde Spiele, wo du oder die Gladiator stehen auf so einer Plattform und die Kandidaten schwingen sich an so einer, wie an so einer Liane auf die zu und müssen versuchen, die dann einfach mit ihrem Körper da runter zu schubsen. Oder es gab irgendwie so einen Ring und die müssen versuchen, die Gladiator aus dem Ring zu schubsen, ja, und die Gladiator müssen natürlich die Kandidaten rausschubsen. Oder, keine Ahnung, du musst irgendwie mit dem Football einmal den vorbeirennen und so eine Linie überqueren und die müssen versuchen, dich aufzuhalten.
Gab sogar Actionfiguren, sehe ich gerade.
Ja, ja, das Ding war riesig. Das hatte Millionen Einschaltquote, die haben auch richtig Kohle damit gemacht, die Betreiber. Und dann haben sie halt gezeigt, wie die damit angefangen haben, dass es am Anfang nichts gab, außer dieser Name, und die dann sich überlegt haben, wie könnte man das überhaupt als Konzept umsetzen. und ja, dann wurden die Leute gecastet, dann sind sie darauf so ein bisschen eingegangen, wer war am Anfang da, wie wurden die gecastet, dann war die erste Staffel völlig dilettantisch, also eine sehr sportanspruchsvolle Sendung, die gar keine Sicherheitsmaßnahmen hatte, die Leute haben sich ständig verletzt, weil das ja mega anspruchsvoll für den Körper ist, also verdrehte Knie, irgendwie mal was geprellt, gestaucht, ständig blaue Flecken.
Schön.
Also, Leute haben sich da am laufenden Band verletzt, sowohl die Kandidaten als auch die Gladiator. Und dann wurde das Ganze so ein bisschen professioneller, wurde größer, die sind auf Tour gegangen und so. Und dann so ein bisschen auch die Hintergründe, also was so im Backstage abging. Steroidmissbrauch, ein bisschen Drogen auch, Sex unter den Leuten und auf Tour auch mit Groupies und so. Und es war irgendwie alles sehr leicht und interessant zu sehen. Ich muss aber sagen, es war alles kein großes Revealing. Also am Anfang der ersten Folge wurde so angeteasert, was man alles erwarten kann. Und es wirkte sehr, sehr krass. Und im Laufe der Sendung sind Sachen immer geteased worden, wo ich mir dachte, ja, das war ja irgendwie klar. Also die sind ja so aufgepumpt, diese Menschen. Natürlich nehmen die Steroide. Und dann so, was? Hier wurden etwa auch Steroide genommen? Mensch, das war ja aber ein Problem. Jetzt haben wir so getan, als würden wir die testen, damit das nicht mehr passiert. Oder,
oh Gott.
Ja, die Spiele sind halt am Anfang dilettantisch gewesen. Ja, natürlich sind die das. Wenn einer einfach so mit so einer gammeligen Produktionsfirma kommt und sagt, ich habe eine Idee für so eine Show, ich habe nur den Namen, lass mal was bauen. Ja, natürlich ist das am Anfang nicht geil. Und dann,
es kloppen wir uns mal mit Wattestäbchen.
Ja, genau so. Ja.
Ja.
Und dann im Laufe der Sendung wird das halt größer und dann kam raus, die Gladiator haben davon eigentlich nicht viel bekommen. Die wurden da, oder mussten da ihren Körper herhalten. Das war sehr, sehr anspruchsvoll. Viele haben sich verletzt und wenn du irgendwie, oder wenn was nicht funktioniert hat, wenn du so verletzt warst, dass du nicht mehr teilnehmen konntest, wurde es einfach rausgeschmissen und die Kohle war nicht geil, die dafür bekommen haben. Ja, natürlich nicht. So, es ist amerikanisches Kapitalismusfernsehen. Natürlich werdet ihr da nicht geil bezahlt, weil die Produktionsfirma einfach einen Haufen Kohle mit euch machen möchte. Also es waren, dafür, dass es so eine Hintergrundgeschichte war, relativ wenig Hintergründe, wo man jetzt gesagt hat, oh, das ist jetzt aber neu. Also es war halt alles irgendwie nett. Ich glaube, ich habe eine 6 gegeben, es war gut gemacht, es war interessant gestaltet, aber es war jetzt auch nicht wie bei einer, keine Ahnung, True-Crime-Sendung, dass plötzlich rauskommt, nein, der war's, sondern es war alles sehr obvious.
Aber das alles klingt auch sehr stark, als wenn eigentlich nur noch ein letzter Schritt gefehlt hätte zu Running Man oder Death Race in Real Life. Also einfach die, ich sag mal, die Gladiators durch Gefängnisinsassen austauschen und Waffen mit ins Spiel bringen und schon hast du quasi exakt die Thematik, ja, die genau, sehr viel Film bisher so zum Vorschein kam. Ja, ich hab da noch nie vor gehört. Ey, kein Scheiß. Hast du das früher geguckt?
Nein, ich kannte auch das auch nicht.
Ach so, du hast einfach random diese Doku jetzt geguckt.
Ja, es sah so aus, als würde man da schon so Hintergründe erfahren, die so wirklich interessant sind, so wie jetzt, keine Ahnung, Tiger King kannten wir auch vorher nicht, aber das, was man da gesehen hat, da dachte man sich, holy shit, gut, dass ich mir das angeguckt habe.
Ja,
Und ich hatte halt aus dem Trailer gecheckt, dass es so eine Fernsehspielshow war und dachte mir, okay, vielleicht kam da jetzt irgendwie was bei rum, wo man sich dachte, huiuiui. Aber auch die Themen, die dann angeschnitten wurden, so Drogenmissbrauch, das war jetzt nicht so, dass da einer krass abgestürzt ist, sondern ja, ich hatte eine schwierige Phase und es ging nicht so weiter und dann bin ich in Therapie gegangen und jetzt geht's mir wieder besser. Es war alles interessant, aber es war jetzt nicht heftig krass so. Aber ich habe es mir so nebenbei mal angeguckt und dann war das auch okay.
Ja, sehr spannend. Sehr spannend. Wie gesagt, das ist für mich jetzt komplett neues Thema. Auch so Thema Bodybuilding habe ich so nichts mit am Hut. Das ist auch so leider, sorry für alle Bodybuilder, die uns gerade zuhören, aber ich habe da null Interesse dran. Gar nicht. Interessiert mich einfach gar nicht, weil das so fernab von meiner Bubble komplett weit entfernt ist. Deswegen, aber ich finde Game-Shows grundlegend immer schon eine gute Sache.
Ja.
Aber schade, dass da nicht mehr bei rumkam.
Ja, ich finde das sehr interessant. Ich habe jetzt auch eine 6 gegeben. Also da ich glaube, die Macher hatten einfach Bock auf die Doku, aber das Material hat halt nicht mehr hergegeben. So, aber technisch war es gut gemacht.
Wahrscheinlich so ein Nostalgie-Ding in Amerika. Ne, haben dann alle geguckt, weil Nostalgie mit einspielt. In Deutschland haben dann gucken dann in eine Röhre und denken so, ja gut, okay, ja.
Ja, aber es war auch gut. Wie gesagt, die hatten viel Hintergrundmaterial, Backstage-Originalmaterial von damals, was so hobbymäßig mitgefilmt wurde. Ganz viele Gladiator vor der Kamera, ganz viele, oder von der Produktionsfirma auch welche vor der Kamera und so.
Ja.
Das war schon gut gemacht. Aber es war einfach interessant zu sehen, wie in den 90er Jahren dieses absolute, weirde amerikanische Fernsehen funktioniert hat, weil die auch selber gesagt haben, also es ging auch am Anfang so darum, als die Sendung aufkam, dass so darüber geredet wurde, was das jetzt für ein neues Trash-TV-Level erreicht hat und wie bescheuert das eigentlich ist. Und die haben erzählt, dass sie das natürlich irgendwie an Sender verkaufen mussten, dass das am Anfang schwer war, aber dass die Leute das dann richtig abgekultet haben und so. Und es war, glaube ich, auch einfach eine ganz wilde Zeit, wo du sowas auch einfach machen konntest. Also heutzutage, wenn du da hingehst und das pitchst und sagst, jo, wir haben nicht mal Sanitäter vor Ort, wir haben kein Sicherheitskonzept, mach das mal, für $500, mach das mal, keiner wird das mitmachen.
Ach, in Amerika ist doch alles möglich eigentlich.
Ja, weiß ich nicht. Ja.
Aber ich finde schön, also wenigstens hatten wir in Deutschland derweil wunderbare, großartige Produktionen, die wirklich gebildet haben und ja zur allgemeinen Unterhaltung, zur intelligenten Unterhaltung aufgerufen haben, wie zum Beispiel Tutti Frutti mit Hugo Ingan Balder.
Ja,
also da können wir schon auf Amerika herabschauen, wenn die solche Sendungen produzieren. Das ist ja,
vielleicht kommt
ist ja
bald, lächerlich. Vielleicht kommt bald die große Tutti Frutti-Doku. Oder was was ich mir echt gerne angucken würde, wäre so eine Doku zu Takeshis Castle.
Da bin ich dabei.
Da habe ich auch noch ein bisschen mehr Bezug zu. Und da noch so Hintergründe, wie die Show entwickelt wurde und was da so abging hinter den Kulissen, das würde ich mir gerne anschauen.
Ja, und warum zum Teufel haben die ein Endspiel konzipiert, was man einfach nicht gewinnen kann?
Aber ich glaube, es hat mal jemand gewonnen.
Es hat jemand gewonnen, aber ich glaube nicht, dass das aus Skill war, sondern es war wahrscheinlich einfach Glück oder die andere Truppe war einfach, keine Ahnung, betrunken oder so. Also irgendwie so, ich habe das wirklich gefühlt jeden Tag geguckt. Ich habe noch nicht einmal gesehen, wie das jemand geschafft hat. Ich habe das nachträglich auf YouTube mal gesehen.
Ich fand es auch irgendwann einfach nur noch langweilig, weil ich mir dachte, ja, guck mal, ihr habt es endlich hierhin geschafft. Ja, okay, da gewinnt ihr sowieso nicht, da ist jetzt eh vorbei.
Ich glaube, ich habe auch irgendwann am Ende immer ausgemacht, weil das Witzige ist eigentlich immer der Weg davor gewesen.
Ja, ja.
Oder das ist das, was man sehen wollte.
Ich habe aber auch das Gefühl gehabt, diese Papierringe, die man zerschießen musste, gingen auch einfach nicht kaputt bei denen.
Die waren wahrscheinlich bei den anderen irgendwie aus Pappe oder so. Und bei den anderen aus dünnem Papier, so aus, wenn du bei Klopapier eine Schicht abmachst, so.
Ich glaube wirklich.
Das hing dann bei denen da in dem Ring drin.
Aber Takeshis Castle wurde auch nochmal neu aufgelegt irgendwann, oder? Also vor ein paar Jahren.
Was war das nochmal? Das war, das hieß irgendwie, Takeshis Castle, nicht Vietnam, wie hieß das denn?
Nee, das hieß, glaube ich, genauso, oder? War das nicht von genau den gleichen Machern?
Nee, was war das? Oder Korea? Takeshis Castle Korea? Ich weiß es gar nicht. Warte mal, googeln wir doch mal. Takeshis Castle.
Ich fand übrigens immer die Spiele unfair, wo man gar nichts dafür konnte, dass man rausgeflogen ist. So wie dieser
Thailand. Entschuldigung. Ja.
Okay. Dieser Weg über diese Steinplatten, wo dann manche fest waren und manche nicht, was man ja gar nicht sehen konnte von vorne. Und die Leute einfach gerannt sind und irgendwann fielen sie ins Wasser.
Ja gut, aber wir wussten ja, worauf die sich da einlassen, ne? Also jetzt keine Überraschung gewesen, ne?
Ja, also ich hatte jetzt auch kein Mitleid groß, aber ich fand das immer ein bisschen schade für die Leute.
Viel witziger waren die Türen, wo die einfach gegengeknallt sind. Also dieses absolute Gambling, diese Gambling-Systeme, ne? Das so, also du musstest schon ein bisschen Geschicklichkeit mitbringen, wie diese Wackelbrücke, das war immer sehr spannend, weil es da wirklich auf Skill ankam. Da gab es Leute, die da einfach drüber gerannt sind und andere, die haben sich da festgekrallt und dann hat sie, naja, also da gab es ja schon Taktiken, aber bei den Steinen oder den Wänden, da kannst du ja.
Boah, es gab auch diesen 2D-Super Mario-Parcours, der war auch geil.
Ja. Ach, geile Show.
Vor allen Dingen, geile Show. Manchmal waren es ja so durchtrainierte oder so sportliche Typen und manchmal waren es ja so ganz zierliche kleine Frauen, die da so gar keine Chance gegen diese Riesentypen hatten.
Diese Kampfschreie auch immer. Lalalala. Ja, klasse. Das hat mir immer viel Mut gegeben für mein Leben. Das immer alles anpacken und einfach gegen die Wand rennen.
Und am Ende verliert man sowieso.
Ja, genau, am Ende bist du eh der Blöde, außer du hast viel Glück mitgebracht, also wie falls, der eine Typ, der es geschafft hat.
Falls ihr mal bei Netflix zuhört, macht gerne mal eine Takeshis Castle-Doku, wir sind auf jeden Fall bereit.
Ja, Mann, das würde ich mir richtig einverleiben, so sage ich dir das.
No. Toll. Was hast du denn geguckt?
Ja, ich hatte dasselbe Problem wie du, also hatten ja so ein bisschen Zeitdruck zwischen den beiden Aufnahmen, aber ich habe trotzdem mir einen Film angeguckt, und ich sag mal so, die Differenz zwischen den Dingen, die wir beide geguckt haben, könnte einfach nicht größer sein, weil ich habe mir angeguckt, Weird, die Al Yankovic Story.
Ah, der mit Daniel Radcliffe, ne?
Genau, also quasi das Biopic von Weird Al Yankovic, auch ein, ich sag mal, ein amerikanisches Kulturgut, was wir in Deutschland so nur am Rande mitgekriegt haben. Und da gab's jetzt tatsächlich eine Verfilmung, die, wo ich echt traurig war am Anfang, weil die kam auf irgendwie so einem ominösen Streaming-Anbieter in Amerika raus.
Ich sehe gerade hier
Roku. Roku habe ich noch nie gehört vorher. Ich glaube, der ist bei HBO Max irgendwie mit drin gewesen. Und ich dachte, und den konnten wir jetzt ewig nicht sehen, den Film. Aber mittlerweile ist er tatsächlich auf Netflix gelandet. Und ja, also kennst du Weird Al Yankovic? Hast du dich mal mit dem Mann beschäftigt?
Also der Name sagte mir was, aber ich hatte nichts dazu im Kopf. Und dann habe ich nur ein paar Fotos gesehen, als ich irgendwas von diesem Film mal gehört hatte. Aber ich weiß, dass er so irgendwie mit so Quatschmusik und so Musikparodien erfolgreich geworden ist, ne?
Also quasi, wer ihn nicht kennt, kann ich auch noch mal kurz erklären. Er ist quasi seit den 80ern in Amerika bekannt. Und zwar nimmt er bekannte Songs aus der Popmusik und macht da irgendeinen Quatschtext raus. Also eine Parodie.
Also ein bisschen wie Waititi damals.
Ja, effektiv wie Waititi. Nur, dass er oft einfach wirklich noch absurder wird und irgendwie über Essenssachen aus Like a Virgin wird dann Like a Surgeon, also wie ein
kreativ,
Chirurg.
Kreativ.
Ne? Also und nimmt aber doch den kompletten Text und formt den um. Ist ein sehr spezieller Humor, wenn wir jetzt mal von dem Film wegsehen. Allgemein die Musik ist schon, ich glaube, da muss man Amerikaner für sein. Das ist so ein Local Humor, den kann man schon verstehen, aber ich glaube, richtig drüber lachen kann man selbst als Amerikaner da vielleicht auch nicht immer.
Okay.
Also er ist für sich schon sehr speziell, hat einen sehr speziellen Humor und der Film, allein die Tatsache, dass wirklich die bescheuertste Wahl für den Cast genommen wurde, und zwar Daniel Radcliffe als Weird Al Yankovic, er sieht null aus wie er kann nicht singen, er kann kein Akkordeon, es ist einfach die dämlichste Wahl gewesen, also, und ich glaube, es war auch so irgendwie der Weg, den er gehen wollte, sucht mir jemanden, der einfach überhaupt nicht passt und den nehmen wir einfach und dann das ist einfach Harry Potter mit einer Dauerwelle und einem Akkordeon. Und
ist das Dauerwelle oder Perücke?
Na, aber, ich glaube, es ist Perücke.
100%, ja, Perücke. Blöde Frage, 100%. Natürlich.
Also, ich glaube mir nicht,
selbst bei Harry Potter arbeiten die ja mit Perücken. Das ist ja. Das war eine völlig blöde Aussage von mir. Nehme ich zurück. Sofort zurück.
Aber so eine Dauerwelle, die bleibt ja auch, ne? Deswegen heißt sie ja Dauerwelle. Ich glaube, bis das rausgewachsen ist, entweder machst du den Kopf kahl oder ich weiß es nicht. Also das rückgängig zu machen, ist eher schwierig. Aber naja,
sei es drum. Die Fotos hat, also die Frage, wie ich da ja, natürlich ist das einfach okay, klar.
Ist doch wurscht auch. Aber ich sag mal so, der Film erzählt die durchaus wahre Geschichte vom Leben von Weird Al Yankovic, der ja leider am Ende des Films auch stirbt, so viel kann ich verraten. wie wir alle wissen, ist er tot, spielt aber trotzdem in seinem eigenen Biopic mit. Also es sind Zabalanität, es ist wirklich komplett hirnrissig.
Aber geil, dass er einfach noch lebt und in seinem Biopic schon tot ist.
Ja, also
das ist zukunftsorientiert.
Also, das kommt auch völlig random am Ende so. Also ich habe es jetzt einfach mal gespoilert, aber es ist nicht das einzige random, also eigentlich ist alles random, was in dem Film passiert. Die komplette Geschichte ist von Grund auf komplett erfunden. Ich glaube nicht, dass eine Sache wahr ist, die da passiert. Wenn er plötzlich, Pablo Escobar ihn zu seinem Geburtstag einlädt und dann da plötzlich fette Schießereien sind, also der komplette Film ist absurd wie er selber im Prinzip. auch die Besetzung, super viele Promis mit drin, ne? Also du hast hier Rainn Wilson von The Office, der den mit der Brille Shrewd Farm, wie heißt der nochmal? Dwight?
Dwight.
Dwight Shrewd. Du hast dann, keine Ahnung, Lin-Manuel Miranda ist einer der ersten Personen, die du überhaupt siehst in dem Film, wo ich mir auch so dachte, was macht der denn jetzt da? Also immer wieder kommen so Promis, die du kennst, in bescheuerten Rollen und jeder spielt aber auch einen anderen Promi aus den 80ern. Also es ist, also ich kann wirklich nie Worte fassen, dieser Film ist wirklich absurder, wie er nicht sein könnte, und ich glaube, genau das hat der Film auch gebraucht.
Also er nimmt sich selber überhaupt nicht ernst.
Ja, der ist auch in sich auch eine Parodie auf alle anderen Biopics. Also, dass Benedict Cumberbatch nicht drin vorkam, war ein bisschen enttäuschend, muss ich ehrlich sagen. Aber wenn dann halt seine Musik, also du hast ja Bohemian Rhapsody gesehen, ne? Mhm. Und immer wenn halt so ein neuer Queen-Song angestimmt wurde und dann, ich habe da so eine Idee für einen Song. Und dann boom, boom, tsch. Und alle so, oh mein Gott, das ist es, das wird es sein. Und genau dieselben Vibes haben die dann auf Songs übertragen von Weird Al Yankovic, der dann einfach nur eine Wurst sieht und ihm fällt ein Songtext ein und alle rasten komplett aus. Oh mein Gott, das ist der heißeste Scheiß überhaupt. Also so auch völlig an den Haaren herbeigezogen. Und ja, also ich musste sehr oft sehr lachen, musste aber trotzdem sagen, dieses Absurde verläuft sich irgendwann so krass im Sande, dass du dich dran gewöhnst, wie absurd es ist.
Okay.
Und dann wird's zum Ende hin dann doch eher langweilig, leider.
Nein, okay. Hätte ich jetzt nicht eingeschätzt. Ich hätte gedacht, das ist jetzt so ein richtiger, der einfach Spaß macht die ganze Zeit über.
Ja, also bis zur Hälfte gebe ich dir ja recht. Er hat aber zum Ende leider sehr abgebaut, muss ich sagen. Und deswegen ist er bei mir tatsächlich, ich habe zwischen einer 7 und einer 6 gehadert. Ich habe ihn einen Tag später im Prinzip bewertet, dann ist es doch eine 6 geworden. Aber irgendwo zwischen einer 6 und einer 7 ist er bei mir gelandet. Kann man sich auf jeden Fall mal geben, wenn man auf bescheuerten Kackscheiß steht, so wie ich. ist auf jeden Fall ein Blick wert. Vielleicht auch eher wieder im Originalton aus meiner Empfehlung an der Stelle. Weil er halt auch viel mit Parodien der Promis, die da zu sehen sind, gearbeitet wird. Und das kommt in der deutschen Synchro halt nicht so geil rüber irgendwie.
Aber geil, dass er einfach sich hingesetzt hat und überlegt hat, wie würde ich gerne meine Biografie schreiben von mir, und das dann so gemacht hat.
Ja, also wer ihn nicht kennt und ihn im Film wiedererkennen will, er ist der Musiklabel-Manager. Er spielt quasi selber den Musiklabel-Manager und sagt halt zu sich selber im Film, wie scheiße er eigentlich ist. Das,
auch schön.
Ja, also ne, that's it.
Ich finde aber auch schön, dass hier Daniel Radcliffe wieder die Chance bekommen hat, was zu Schauspielern. Nein, wirklich, also ich mag den eigentlich sehr gerne und mir tut das immer so ein bisschen leid, weil du natürlich durch so eine große Harry Potter Franchise-Sache so gebrandet bist, dass sich viele dann nicht mehr buchen wollen. Und für mich freut, oder mich freut das immer, wenn der das dann nochmal hinbekommt, da nochmal einen Auftritt zu bekommen, dass weil er möchte ja Schauspieler, er möchte ja jetzt nicht dann der Kinderstar sein, der dann irgendwann nur noch als Harry Potter bekannt ist, was er wahrscheinlich immer sein wird, aber ich fand, wie heißt denn das jetzt?
Swiss Army Man?
Nee, Young Doctor's Notebook fand ich sehr cool, diese Miniserie. Ja. Genau, Swiss Army Man wollte ich immer noch mal gucken. Und so ein paar Sachen hat er mitgespielt, die man sich auf jeden Fall sehr gut geben kann. Ganz Akimbo habe ich auch immer noch mal auf der Liste, die ich mir angucken wollte. Ja.
Das wollte ich halt auch gerade sagen. Ich mag total, dass Daniel Radcliffe da mit einer ganzen Prise Selbsthumor rangeht. Ne? Du hattest jetzt gerade die Beispiele Weird Al jetzt, ganz Akimbo und Swiss Army Man sind, glaube ich, drei gute Beispiele für, ich sag mal, er ist sich nicht zu schade, auch mal so eine richtig bescheuerte Rolle zu spielen.
Ja, vielleicht ist er einfach in gut Nicolas Cage, der einfach so weirde Filme macht, wo er so eine weirde Rolle spielt, wo du dir am Anfang denkst, was soll das? Und am Ende sagst du, ja, nee, passt.
Ja, aber dafür overacted er zu wenig. Nicolas Cage, der bringt ja nochmal eine ganz eigene Art zu Schauspielern mit. Daniel Radcliffe, der macht das schon sehr professionell. Also er spielt die Rolle schon sehr real. Ne? Also er hat wirklich versucht, da Weird Al zu sein in dem Moment. Und ich sag mal, Nicolas Cage, der macht da einfach einen neuen Charakter draus. Der improvisiert, habe ich manchmal das Gefühl, einfach so aus dem Nichts, sondern schreit einfach wahnsinnig rum, weil es gerade sich so anfühlt für ihn. Oder ich weiß es auch nicht. Das ist so ein andere Art nochmal von Schauspieler.
Wenn er das fühlt, dann muss das natürlich auch raus.
Natürlich, dann muss es raus. Dann wird alles raus, was keine Miete zahlt quasi. Ne?
Ja, cool. Ja, schön. Aber dass du das gesehen hast und darüber hier was erzählen konntest.
Ja, ich habe das mal mitgenommen. Ich fand es schön, den endlich mal zu sehen. Wie gesagt, was hätte man besser machen können? Ich glaube, viel mehr hätte man auch nicht rausholen können. Das ist eigentlich schon von der Idee her schon sehr, sehr großartig. weil ich mag solche Filme hier, so Parodiefilme auch in dem Sinne gab es ja auch, ich weiß nicht, Walk Hard kennst du wahrscheinlich gar nicht, ne?
Nee.
Das ist quasi eine Parodie von Walk the Line. wo einfach, ja, so, ich sag mal, Scary-Movie-Style Musikfilme auf die Schippe genommen wurden, aber auf eine intelligente Art. Also auf nicht dieser Pipi-Kaka-Humor, sondern eher so Helge Schneider-Style, möchte ich jetzt fast schon sagen. Okay. Der ist halt auch sehr, sehr witzig geworden mit sehr vielen prominenten Leuten. Und so in die Schiene würde ich den quasi jetzt auch irgendwie reinstecken, ne?
Ah, okay. Na gut. Sonst hast du nichts mehr gesehen, ne?
Nee, das war mein Beitrag der Woche.
Okay. Ja, eigentlich käme jetzt der 42er der Woche, aber
der 42er der Woche. Woche.
Also eigentlich Woche. Müsstest du den Leuten das erklären, weil ja, du hast ein bisschen verbockt.
Ich hab's verbockt. Habt ihr gar nicht gemerkt, ne? Hat keiner, könnt ihr jetzt noch mal ganz kurz überlegen, was ist schiefgelaufen? Hat keiner was dazu geschrieben mit der Tat? Nee, wir hatten ja, also ich hatte ja ein bisschen Stress die letzte Zeit, ne? Und wir hatten ja immer ein Posting zu jeder Folge und leider ist bei Folge 66 der Post viel zu spät gekommen, sodass wir gesagt haben, wir übernehmen quasi den 42er von der Vorwoche, weil ihr da ja gar nichts zu schreiben konntet. Jetzt habe ich aber folgenden Fehler gemacht. Ich habe bei dem letzten Posting zur letzten Folge einen falschen 42er in den Beschreibungstext geschrieben, so den wir schon hatten in Folge 65.
Ja, du hast einfach den gleichen nochmal kopiert und da reingepackt. Ja. Ganz stark.
Ja, ich hab mich in der Spalte vertan hier bei uns in unserem Discord-Chatchen. Ja, dementsprechend habt ihr quasi nochmal auf den 42er von Folge 65 geantwortet, den wir ja schon durchaus besprochen
Vielleicht
hatten.
Vielleicht waren es ja auch andere Leute jetzt. Ja. Sorry dafür. Vielen Dank für eure Mühe. Ich glaube, ja. Da jetzt zweimal drauf einzugehen, ergibt nicht so ganz viel Sinn.
Yes.
Deshalb werden wir heute das einmal schieben. Dafür machen wir ein bisschen längeres Spiel gleich am Ende, was du dir gewünscht genau. hast.
Ja, ich habe mir dafür ein Spiel gewünscht für euch dann, weil ich glaube, das ist eine ganz tolle Sache. Aber sorry, Leute, da habe ich ein bisschen verkackt. Aber wir haben trotzdem 942er mitgebracht, weil wir haben jetzt uns vorgenommen, alle 10 Folgen mal so ein schönes FAQ mit reinzuschmeißen. Und ihr dürft jetzt unter diesem Post von dieser Folge, Folge 68, dürft ihr gerne wieder Fragen an mich und Timon, an Timon und mich, Entschuldigung, der Esel nennt sich immer zuletzt, quasi schicken, ja, und die beantworten wir dann in der übernächsten ist es super kompliziert, oder? Nach der Live-Folge kommen wir ja wieder hier im
in Folge
direkten
70.
Kontakt.
Einmal in Folge genau. 70, wir werden die Fragen in Folge 70, also alle Folgen mit einer Null am Ende, da machen wir jetzt immer Q&A und yes. Da könnt ihr gerne Fragen unter dem Post stellen oder halt natürlich, wenn ihr nochmal sagen wollt, welche Rolle aus einem bereits existierenden Film ihr gerne mal spielen wollen würdet, dann könnt ihr das auch ein drittes Mal
nochmal zum dritten Mal dann. Und den 42er, den ich verkackt habe, den holen wir dann irgendwann nochmal nach, denn erwähne ich jetzt nicht, damit ihr da wieder spontan drauf antworten könnt, ne?
Genau.
Ja, ja. Das dazu. War noch ein toller 42er diese Woche, mal was Außergewöhnliches.
Ja, super. dann lass uns direkt weitermachen, es sind 38 Grad, glaube ich, hier in dem Zimmer. Und wir haben noch ein bisschen was vor, aber
ja.
Wir kommen jetzt zu unserer allseits beliebten Kategorie, denn wir haben uns wieder einen Film angeguckt und zwar waren wir wieder auf der IMDb-Bestenliste, die besten Filme aller Zeiten, die jemals überhaupt rausgekommen
auf IMDb.
Sind. Auf IMDb, genau, stimmt,
ja.
Hast recht, ja.
Genau.
Und zwar,
hast vergessen.
Gut, dass du es gesagt hast, ja. und zwar sind wir mittlerweile angekommen bei
Platz Nummer 84, Three Idiots aus dem Jahr 2009 von Rajkumar Hirani.
In fourth place, Three Idiots from the year 2009. And the director is Rajkumar Hirani.
Ich bin erstaunt, dass er keinen anderen Titel hat. Ist ein indischer
ja.
Film, aber ja. Er heißt auch im Indischen Three Idiots offensichtlich.
Unser erster Bollywood-Film auf der Liste.
Ja.
Das gibt's nicht. Einerseits bin ich überrascht, dass wir überhaupt einen Bollywood-Film auf dieser Liste haben. Andererseits bin ich überrascht, dass wir bisher noch keinen Bollywood-Film auf dieser Liste hatten.
Ja, pass
auf.
Das
ist so ein zweischneidiges Schwert irgendwie, ne?
Genau, hier steht zum Beispiel auf dem Cover, was bei IMDb auch drin ist, steht da drüber, der erfolgreichste indische Film aller Zeiten.
Das stimmt aber nicht mehr.
Ja, wahrscheinlich.
Damals.
Ja, genau.
Mittlerweile gibt's, ich glaube, Platz 19 habe ich vorhin nachgeguckt.
Ja, okay. Aber ich war auch ein bisschen überrascht. Ich weiß nicht, ob es bei IMDb eine Regelung gibt, weil es im Indischen ja sehr, sehr viele Filme auch gibt, die wir überhaupt nicht mitbekommen, die aber, glaube ich, auch sehr gut bewertet werden. Aber die tauchen ja hier auf dieser Liste eigentlich überhaupt nicht auf.
Ja.
Ich weiß nicht, ob die alle unterhalb dem liegen oder ob es wirklich eine Regelung gibt, dass auch ein Film mindestens so und so viele Bewertungen außerhalb des einzelnen Landes bräuchte, was ich mir aber auch nicht ganz vorstellen könnte. Dann wird zum Beispiel auch ganz viel Einzelsprachiges hier nicht draufkommen. Ja, oder schwierig. Ob die also, alle doch nicht besser bewertet sind, kann auch sein.
Ich glaube tatsächlich, dass, also die ich gesehen habe, waren halt alle schlechter bewertet.
Ja, okay.
Also ich habe mal in so ein paar, zum Beispiel, ich habe ja vor vor einigen Folgen über RRR geredet, ja, der bei den Oscars nominiert war. Und der ist aktuell auf, glaube ich, Platz 2 oder 3 der erfolgreichsten Bollywood-Filme aller Zeiten finanziell. Hat aber nur eine Wertung von 7,8 auf IMDb und auch nur 152.000 Bewertungen. Ja, und bei Three Idiots haben wir jetzt eine 8,4 bei 413.000 Bewertungen.
Krass, dass er so viel Bewertungen hat, ne?
Ja.
Hätte ich nicht gedacht.
Aber ich sag mal so, wir werden vielleicht entschlüsseln, wieso das so ist im Laufe dieser Folge. Erzähl aber doch uns erstmal, worum geht's denn überhaupt in Three Idiots?
Ich möchte kurz anmerken, Three Idiots hat mehr Bewertungen als Singin' in the Rain zum Beispiel oder Your Name, den wir davor hatten. Also 400.000 ist richtig viel.
Ja, das ist heftig.
Ja, genau. Also die Kurzbeschreibung auf IMDb. Zwei Freunde sind auf der Suche nach ihrem lang verschollenen Freund. Sie lassen Erinnerungen an ihre gemeinsamen Tage am College wieder auferleben und erinnern sich an ihren Freund, der sie immer dazu inspirierte, ein wenig anders zu denken, auch wenn sie dafür vom Rest der Welt Idioten genannt wurden.
Das ist mal eine schöne Beschreibung.
Ja, es passt eigentlich gut, ne?
Ja, 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 ja. Ja, also Three Idiots ist im Prinzip ein Film über Freundschaft, über Träume, über Familie, ne? Also alles Themen, die ich jetzt nicht unbedingt mit Bollywood verbunden hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich weiß, Bollywood ist deutlich größer, als wir beide uns das vorstellen können, weil wir null im Thema sind. Ja, es gibt viele auch im westlichen, in der westlichen Hemisphäre hier, also bei uns quasi, die Bollywood-Fans sind. Aber es ist ja eigentlich schon eine Welt für sich am Ende, ja, ne, wenn wir mal ehrlich sind.
Das auf jeden Fall. Ja. Der Film ist inhaltlich zweigeteilt. Es gibt zwei Zeitstränge. Einmal die Zeit am College oder an der Universität, wo die drei Freunde quasi so ihr Studium absolvieren als Ingenieure. Und 10 Jahre später, wo der eine, der so ein bisschen der Leiter der Gruppe war, verschollen ist und die anderen beiden Freunde sich auf die Suche nach dem machen. Und ich muss sagen, ich habe mich echt ein bisschen schwer getan mit dem Film, weil, jetzt so übergeordnetes Fazit schon mal, für mich war der Film irgendwie alles.
Okay, also, das musst du jetzt erklären.
Der geht ja fast 3 Stunden erstmal.
Ja.
Und ich konnte den die ganze Zeit nicht einordnen. Ich hatte das Gefühl, der war, also mit Bollywood verbindet man natürlich ja immer so ein gewisses Bild. Ich fand, der war teilweise überhaupt nicht kitschig. Teilweise war er richtig kitschig. Teilweise hatte er auch richtig schlechtes Overacting. Teilweise hatte er aber auch richtig gutes Acting. Teilweise war er echt lustig. Teilweise war er gar nicht lustig. Teilweise war er sehr emotional. Teilweise war er komplett drüber. Teilweise hat er ein echt gutes Timing gehabt. Teilweise hat er sich komplett verrannt irgendwie und sich auch so ein bisschen verloren. Also irgendwie war da alles drin, meiner Meinung nach. Ich fand das ganz, ganz schwer, den irgendwie einzuordnen am Ende.
Die Probleme hatte ich überhaupt nicht, tatsächlich.
Nee?
Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin da schon, also, ich bin da von vornherein so etwas analytisch dran gegangen an den Film, weil ich will verstehen, und ich glaube, ich habe es jetzt auch so halbwegs verstanden, wieso Bollywood so anders ist als unsere Filme. Es ist ja, du guckst ja einen Bollywood-Film, ich hatte ja da, ne, habe ich ja gesagt, RRR geguckt, und die Stellen, die in Indien oder was weiß ich, in Asien allgemein vielleicht als sehr dramatisch oder sehr ernst rüberkommen, da müssen wir dann drüber lachen, weil es so Overacting ist oder total absurde Situationen. Und ich glaube, ich habe jetzt durch Three Idiots so ein bisschen mehr verstanden, wo die Reise hingeht, weil gerade die Themen, die du angesprochen hattest, ist überdramatische, dieser sehr kindliche Humor, der teilweise an den Tag gelegt, fast Comic-Art, also was wir so aus Cartoons kennen, muss ich fast schon sagen, mit so Soundeffekten, die teilweise eingespielt wurden. Das sind Stilmittel.
Ja,
das sind einfach ganz normale Stilmittel, die im Bollywood-Kino gang und gäbe sind, so wie wir halt, ganz blöd jetzt mal, Stilmittel aus westlichen Videospielen, ein rotes Fass. Du schießt auf ein rotes Fass, es explodiert. Das ist völliger Bullshit, aber du weißt, es ist ein Stilmittel in einem Videospiel.
Ja.
Und so ist es da halt einfach so, dass manche Szenen, wo wirklich was, also da passiert nicht einfach nur irgendwas Dramatisches, sondern es passiert das Dramatischste, was hätte passieren können in diesem Moment. Ja, also deswegen auch vielleicht eine kleine Triggerwarnung, weil gerade Thema Suizid kommt auch überraschend häufig vor, muss man einfach sagen.
Da fand ich den Film richtig, richtig stark, weil ich wusste immer nicht so ganz, es ist ja eine Komödie und manchmal ist ja auch einfach nur so, ja, so in seinen Themen so ein bisschen klein einfach, ne? Es geht viel so um Zwischenmenschliches, ganz viel Dialog und es wird auch viel rumgealbert. Und dann gibt es so Themeneinschnitte. Ich glaube, wir können jetzt hier ein bisschen spoilern, weil ich weiß nicht, wie viele den Film noch sehen wollen.
Ja, was willst du denn spoilern? Also ich würde schon, weil ich persönlich, aus meiner Sicht kann ich schon mal sagen, ich würde den Film auf jeden Fall filminteressierten Menschen sehr empfehlen.
Ja, aber ich wir haben auch gemerkt, der ist echt schwer zu finden. Also den gibt's
auf YouTube tatsächlich. Habe ich nachträglich nochmal gesehen.
Okay, ja gut.
Auf YouTube könnt ihr den in der Version, die ich gesehen habe, auf Hindi mit englischen Untertiteln, könnt ihr den auf YouTube gucken.
Ja, so habe ich den auch geguckt, ja.
Hast du auch geguckt?
Ja, ja.
Ich fand, der kam auch viel. Ich habe zwischendurch mal aufs Deutsche umgeswitcht, weil heute wirklich fucking heiß ist. Und manchmal habe ich einfach wirklich keine Kraft gehabt, nachzudenken. Da habe ich zwischendurch mal auf Deutsch geschaltet und ich fand den auf Hindi so viel schöner, den Film.
Aber guck mal, zum Beispiel jetzt dramaturgisch, ne? Es gab eine Szene, wo viel getanzt, also es wird auch getanzt und gesungen und so, und es ging darum, ja, alles ist super und so. Und dann kommt eine Szene direkt daran anschließend, wo ich nicht einen Schock bekommen habe, aber was so ein völliger Bruch in der Erzählweise war, weil jetzt was ganz Schlimmes passiert ist. Und da fand ich den richtig, richtig stark, weil das war ein Thema, was natürlich in diesem Universitätsleistungskosmos stattfindet, wo ich aber nicht
gerade auch in Indien,
genau, tatsächlich. Wo ich aber nicht mit gerechnet hatte. Und ich glaube, deshalb ist er auch so hoch bewertet, weil der Themen anspricht, die in Indien neu sind und irgendwie ja, so ein bisschen eine neue Denkweise aufmachen. Also es geht ganz viel darum, an dieser Ingenieursschule, was für ein Druck da herrscht, dass von der Familie, von den Eltern vorgegeben wird, du sollst Ingenieur werden, du hast gefälligst Ingenieur zu werden, damit aus dir was wird. Und wenn du kein Ingenieur bist, dann ist aus dir nichts geworden und dann sind wir nicht stolz auf dich und dann kannst du dich hier gar nicht blicken lassen und du musst das jetzt tun für die Familie und so. Und diese Leistungsgesellschaft, die Menschen dazu antreiben soll, entweder Arzt oder Ingenieur zu werden, ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Druck oder ein Druckauslöser für junge Menschen in Indien. Und du hast ja schon gesagt, Thema Suizid kommt drin vor. Dass das auch so offen angesprochen wird, ist, glaube ich, auch, könnte ich mir jetzt vorstellen, nicht so so oft der Fall. Und ich glaube, das sind Themen, da berührst du die Menschen in Indien noch mal mehr als uns. Und mich hat das schon berührt, weil ich mir das genauso vorstellen könnte, wie sich jemand in dieser Situation fühlt, wenn du mit dem Druck dahin gehst und die ganze Zeit irgendwie so Versagensängste hast und das dann in so einem Film wiedergespiegelt wird, was richtig gut funktioniert hat, was mehrmals vorkam. Das waren die richtig, richtig starken Momente für mich, wo ich mir dachte, yo, das kommt echt richtig gut durch.
Und genau das gepaart mit diesem Buddy-Movie, der fast schon so ein bisschen amerikanisch daherkommt. Also diese College-Geschichte, die erzählt wird, die finde ich, die hat sich sehr, sehr, ja, wie soll man sagen, sehr vertraut angefühlt. Also, ne, aus amerikanischen Filmen etc., das wirkte jetzt nicht so. Du hattest immer diesen krassen Sprung zwischen indischer Kultur, super spannend, aber auch dieses schon irgendwie fast westliche amerikanische College-Drama, was noch drin war. Und die Kombi aus Bayern hat mir so gut gefallen. Die Freundschaft hat sich so echt angefühlt. Die Darsteller, die Kombination aus allem. Die Love-Story war nicht zu viel.
Ah, ich fand die Love-Story ein bisschen unnötig. Weil ich hatte das Gefühl, das war ein guter Buddy-Movie. So, ne, die drei Jungs fand ich echt cool, coole Harmonie gehabt. Ich fand aber fast 3 Stunden echt zu lang für so eine Thematik. Also da
ja, ein bisschen kürzer hätte sein können,
stimmt schon. Ja, auf jeden Fall. Und dann wurde halt noch ein Fass aufgemacht und noch ein Fass, ne? Und dann waren so Zeitstränge, die jetzt nicht unbedingt notwendig waren für die Handlung. Also, dass dem einen noch was passiert, dass dem anderen dann noch was passiert. Wo ich ihn wieder richtig stark fand, war gegen Ende. Da gab's mehrere Momente, wo die Freunde ja so ein bisschen ihrem Herzen gefolgt sind, was ja auch in Indien jetzt nicht immer so passiert, wenn du diesen ganzen Druck hast, ne? Also deine Träume zu verfolgen und das zu machen, was du wirklich möchtest. Da fand ich das auch richtig, richtig stark. Da hatte ich auch einen kleinen Kloß im Hals, muss ich sagen, wie die das dann so umgesetzt haben und dieser Dialog zwischen dem einen Sohn und dem Vater, wo er ihm gesteht, was er machen möchte, fand ich sehr stark.
Ja.
Ja, also da, wie gesagt, er hatte Höhen und Tiefen, aber ich hätte auch einiges weggekürzt. Die Love Story war jetzt auch für mich nicht unbedingt notwendig. Und ein paar Sachen wurden mir auch so ein bisschen zu lang gezogen, weißt du?
Also ich fand die Love Story in der Hinsicht schön, weil ich meine, das ist jetzt eine Vermutung von meiner Seite, ich habe tatsächlich gegoogelt, ich habe nichts gefunden. Dieses Lied, wo quasi diese Love Story, es gab ja einen Song, ne, wo dann er und sie quasi miteinander gesungen haben. Und ich glaube, das waren Referenzen auf andere Bollywood-Filme. Die sind doch da durch verschiedene Fernsehsendungen gesprungen, durch verschiedene Settings. Und ich glaube, das waren verschiedene Bollywood-Filme, die so mit, nee, nicht parodiert haben, aber so eine Hommage gemacht haben. Weißt du, die Kleidung war vielleicht dieselbe. Weil das kam mir auch schon irgendwie bekannt vor. Vielleicht gibt ja, ich weiß nicht mehr, wie der Typ heißt, der da so 400 verschiedene Bollywood-Filme, so der Star in Indien. Der übrigens auch diese Rolle abgelehnt hat und im Nachhinein hat gesagt, ich bin der vierte Idiot, weil ich diese Rolle abgelehnt hatte, hat er, glaube ich, mal in einem Interview gesagt, habe ich gelesen. Deswegen mochte ich die Lost Story in der Hinsicht, dass es halt so eine schöne Side-Story war, die null relevant war, aber wobei die war schon relevant für die Story, wenn wir mal ehrlich sind.
Ja, es ging. Es ging. Ich fand aber also, zum Beispiel gegen Ende, es gab ganz am Ende einen Plot-Twist, den man so weit hat kommen sehen. Also da dachte ich mir auch so, ja. Weißt du, und dann das ganze Ende an sich wurde auch so theatralisch inszeniert, ne, mit Hochzeit und ja, nein, hier und da und dann dahin und ach Mensch, du und so. Das war mir dann wieder ein bisschen zu viel, weil ich ja schon, also ich wusste in dem Moment so, okay, das müssen wir jetzt einmal mal abarbeiten, weil ihr das so aufgebaut habt und natürlich wird das jetzt so laufen und dann müssen wir da jetzt alle durch. Aber deshalb, das ist das, was ich meine mit, du weißt nie so ganz, es war für mich beide Seiten. So, du hast dann eine Hochzeit, dann wird die plötzlich gesprengt, dann hast du das Element zweimal irgendwie und so. Aber es war trotzdem sehr witzig.
Ja, auf jeden Fall. Und der Film bringt einige Überraschungen mit, auch visueller Natur, finde ich persönlich. Also einige coole Momente, wo ich dachte so, wow, okay, das ist cool. Also gerade zum Ende hin, wo halt der Regen, ich sag mal, ein größeres Thema wird.
Das fand ich gut. Also die Szenen, ne? Also, das fand ich auch schön, weil da ist mal so ein bisschen was zusammengelaufen, was du dir im Vorhinein aufgebaut hast. Dieses Ingenieursthema kam da sehr gut zum Tragen, was ja sonst eigentlich immer nur also es war egal, ob die jetzt Ärzte oder Ingenieure oder so werden wollten, aber da sind die Fäden dann gut zusammengelaufen und da fand ich zum Beispiel auch den Rektor, der mir auch immer zu viel Overacting war, da fand ich den richtig stark, also da waren so viel Emotionen drin, dass ich dem das auch tatsächlich abgekauft habe in dem Moment, da fand ich das echt gut.
Ja. Auf jeden Fall. Wie gesagt, dieses Overacting habe ich einfach als Stilmittel hingenommen. Wenn du dich einmal darauf einlässt und sagst, okay, wir reden jetzt hier nicht von einem klassischen Hollywood-Blockbuster, wenn jetzt plötzlich, keine Ahnung, Bruce Willis oder andere amerikanische bekannte Schauspieler, die sonst anders spielen, plötzlich so ein Overacting mit reinbringen, dann ist natürlich weird. Aber in dem Umfang, ich habe mich die ganze Zeit so ein bisschen erinnert gefühlt vom Feeling her an so einen amerikanischen Weihnachtsfilm. Weißt du, dieses alles wird gut am Ende, alle sind glücklich, alle sind happy, so völlig übertriebene Freude, Lebensgefühl. Und das hat der Film irgendwie für mich übertragen und so auch so ein bisschen erklärt, wie funktioniert Bollywood. Weil viel in Bollywood ist ja auch einfach nur Good Vibes, ja, die wollen einfach nur
aber ich glaub, dann ist der Film gute Laune eher, verbreiten. Dann ist der Film eher ein recht untypischer Bollywood-Film, oder?
Ja, das auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Aber er hat trotzdem diese Good Vibes, also trotz dieser kritischen Themen, die angesprochen werden und die Downer, die teilweise da sind, hast du alles in allem trotzdem. Ich habe Spaß gehabt mit dem Film. Ich hatte wirklich eine gute Zeit. Ich war happy. Ich habe mal für ein Stück weit mein Leben vergessen und ich glaube, das ist in Indien. Und wir reden jetzt hier über ein Land, was sehr auch unter Armut leidet. Ja, was dann im Prinzip so die großen Superstars dann auf der Leinwand vielleicht bewundert und auch für ein Stück weit einfach wieder träumen kann oder ihr tristes Leben vergessen, wenn man das jetzt mal hart ausdrückt. Vielleicht ist das so der Schlüssel beim Bollywood und warum es so erfolgreich ist. Und Three Idiots hat es für mich sehr verständlich gemacht, weil es sehr viele westliche als auch indische oder asiatische Bollywood-Stilmittel miteinander kombiniert hat, dabei aber eine geile Geschichte erzählt hat, die nicht langweilig wurde über die 3 Stunden aus meiner Sicht. Ne, das ist jetzt wieder Ansichtssache, das ist natürlich super subjektiv.
Ja, langweilig nicht unbedingt, aber zum Beispiel hattest du durch diesen zweiteiligen Handlungsstrang Sachen vorweggenommen, so ein bisschen. Also Sachen, die ja dann irgendwie so ein bisschen klar waren, weil du dann die Zukunft schon sehen kannst, weißt du? Also diese Doppelung ist manchmal sehr sinnvoll, auch sinnvoll gewesen, auch in dem Film. Bei manchen Sachen war es dann eher wieder kontraproduktiv. Aber ich gebe dir recht und ich fand, wie gesagt, ich habe die Stärken des Films immer da gesehen, wo er dieses klassische Buddy-Feel-Good-Ding verlassen hat und auch so ernste Ansichten eingestreut hat. Weil für mich ist ein Film immer besonders relevant, wenn ich da auch was mitnehmen kann und darüber noch nachdenke. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele Jungs, die in dem Alter in Indien irgendwie studieren und Leistungsdruck vor der Familie haben, diesen Film sowieso gesehen haben, ne, weil er sehr erfolgreich war und so. und dann auch zum Nachdenken gekommen sind. Und vielleicht ist das ja auch so ein bisschen so ein Wandel, den die Gesellschaft da auch braucht, dass man als Kind auch noch was zählt, wenn man nicht den Zielen der Eltern folgt und sondern lieber das macht, was man selber machen möchte. Also ich fand ihn auch gut. Ich würde dich jetzt aber mal fragen, siehst du ihn denn hier auf der Liste?
Ja.
Echt?
Ja.
Okay.
Schon. Und ich ganz kurz zu der Sache, die du gerade gesagt hast. Laut IMDb hat der Film was in Indien bewegt.
Okay.
Und also ich konnte, wie gesagt, es ist super schwer zu dem Film irgendwie englische oder gar deutsche Infos zu finden. Also wenn du dir Infos dazu anguckst, sind die meistens direkt auf Hindi, auf YouTube oder so. Natürlich gibt's in dem indischen Raum von YouTube auch super viele Leute, die dann darüber Videos gemacht haben. Ich kam da jetzt nicht so ganz hinter. Auf IMDb steht aber als Fun Fact drin, dass der Film wohl in dem Bildungssektor in Indien einiges bewegt hat, gerade da geht's ja auch viel um dieses Ranking, ne? Mhm. Ist ja nicht so wie bei Schulnoten wie bei uns, sondern die hängen tatsächlich aus die Platzierung wie bei einem Wettbewerb, wer hat die beste Note, wer hat die schlechteste Note, wie ist das Ranking, und das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Leistungsdruck, wenn du einfach nur deine Note bekommst oder wenn du dich automatisch mit allen anderen konkurrieren musst, gerade wenn es um Jobs oder sowas geht. Und das hat wohl, ich weiß nicht, was es oder wie viel es bewegt hat, aber scheinbar hat das einige Lehrer oder Institute zum Nachdenken gebracht, was ich sehr, sehr cool finde, dass einfach so ein normaler Film, der hauptsächlich so, ne, also Unterhaltungssektor im Prinzip,
ja, aber
den
das,
Bildungssektor da, irgendwie beeinflussen kann.
Das spricht ja auch für die Macher, dass sie ja ein gesellschaftliches Problem in dem Land gesehen haben und gesagt haben, okay, wie können wir das irgendwie ansprechen und einbinden? Und es wird ja gesagt, auch von dem Charakter, dass Indien, ich weiß nicht, ob eine oder die höchste Selbstmordrate unter jungen Menschen hat. Und das ist ja ein Problem, wenn sich Menschen wegen sowas halt umbringen, weil an dir die gesamte Existenz der Familie hängt und die alles dafür geben, nur damit du auf dieses College kannst. Also wirklich alles geben im Sinne von
ihr letztes Hemd.
Genau, kein Auto, keine Technik, weniger Essen,
Medizin,
und so. Nur weniger Medizin, nur um dann die Gebühren da zahlen zu können. Finde ich
ist der super wichtig auf unserer Liste. Das ist nicht einfach nur, und damit habe ich gerechnet, weil der Film heißt Three Idiots. Da habe ich nicht mit viel, keine Erwartung gehabt. Ich dachte, es ist halt so ein klassischer Bollywood-Film, vielleicht eher witzig als romantisch. Aber der Film ist nicht nur witzig und spannend, bringt einige Überraschungen mit, sondern er spricht auch kritische Themen an, die gerade in Indien super wichtig sind. Und ich finde, der hat viel mehr richtig gemacht als so manch anderer Film, den wir schon auf der Liste hatten.
Ja, das
stimmt. Ich finde es schön, dass er vorgekommen ist, dass wir ihn gucken konnten. Und auf jeden Fall von meiner Seite eine Empfehlung, wenn ihr mal Bock habt, euch mit dem Thema Bollywood zu beschäftigen, ohne, klar, wird auch mal getanzt und gesungen, aber es wirkt in dem Film tatsächlich gar nicht mal so unangebracht, sondern das bringt einfach die Lebensfreude in dem Moment rüber, die empfinden, oder die Träume, die sie empfinden. Und es ist halt nicht so dieses romantisch-kitschige, was so normalerweise in Bollywood-Filmen an den Tag gebracht wird.
Aber es sind schon noch ein paar andere Elemente. Aber er ist jetzt nicht klassisch westlich, und ich habe gemerkt, dass, wenn er da so ein bisschen abgewichen ist davon, ich manchmal das auch ein bisschen kritischer gesehen habe, so wie zum Beispiel das Overacting, oder ich fand den Einsatz der Musik manchmal nicht ganz so passend, oder dass Handlungsstränge, wie gesagt, noch aufgemacht werden oder langgezogen werden oder so. Das hat mir manchmal nicht ganz so gut gefallen. Ich glaube, Menschen in Indien sehen das auch noch mal anders, ne, weil die auch anders geprägt sind. Ich bin ja auch anders geprägt dann. Aber ich fand ihn auch gut. Ich weiß noch nicht ganz, was ich ihm geben soll. Ich werde wahrscheinlich bei einer 7 oder so rauskommen.
Ich habe ihm eine 8 gegeben.
Ja, okay, guck mal.
Also, natürlich hatte der Schwächen, die hast du auch angesprochen, ne, ein bisschen zu lang war er, hat sich zwischendurch mal ein bisschen verloren, Themen, die überhaupt nicht irrelevant waren. Aber über diese Laufzeit hat er mich wirklich gut unterhalten. Und es war so eine Leichtigkeit, wo man da so durchgeglitten ist, obwohl der auf einer Sprache war, die ich ohne Untertitel niemals verstanden hätte.
Aber es war trotzdem immer wieder mal Englisch drin, muss man sagen.
Ja, das fand ich auch sehr interessant. Das ist auch so eine Sache, die ich mich gefragt habe, ist in Indien bei der Sprache Hindi, sind da wirklich so viele englische Elemente mit drin? Also ist das allgemeiner Sprachgebrauch?
Ja, es war ja
oder?
Englische Kolonie, ne? Und es kann auch sein, dass dieser institutionelle, dieser akademische Kontext auch nochmal ein bisschen dazu beigetragen hat.
Fand ich sehr spannend tatsächlich. Aber es hat in keiner Sekunde, habe ich gedacht, so, boah, ist das anstrengend, oder boah, ey, ich gucke den doch auf Deutsch. Das ist halt so, ne, das, was ich schon jetzt des Öfteren meinte, ich lieb's total mittlerweile, mich in die filmischen oder cinematischen Kulturen anderer Länder reinzugucken. Was gucken Leute, die tausende Kilometer von hier weg wohnen und was finden die geil. Und das kann ich absolut unterschreiben, kann ich verstehen. Großartiger Film, mochte ich sehr, sehr gerne.
Ich lese gerade den ersten Fakt, der hier angezeigt wird. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, dass der Rancho, der Hauptcharakter, beim Dreh nur 5 Jahre jünger war als der, ja, als der Rektor. Also der war, ja, der spielt einen College-Student und der war einfach 44.
Ja, das, aber hat man nicht gemerkt, ne? Hat man ihm nicht angemerkt. Dass,
ja, also die sehen doch schon alle älter aus, weil die ja auch 10 Jahre danach noch spielen.
Und ja, ich bin dann auch, aber das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt gesagt hätte, okay, das ist jetzt unglaubwürdig, so dass ein 12-Jähriger spielt, der Mitte 40 ist oder so.
Nee, also er sieht auch nicht unbedingt aus wie 44, das stimmt, aber sie sehen schon ein bisschen älter aus alle. Das, ja, muss man sagen.
Oh, ja. Ja, falls ihr den Film gucken wollt, tatsächlich auf YouTube in voller Länge verfügbar, auf Originalton, ja, Hindi, mit englischem Untertitel. Wenn ihr euch das zutraut, dann gönnt euch das wirklich, kann ich nur empfehlen. Auf Deutsch wird's ein bisschen schwieriger, da müsst ihr euch wahrscheinlich irgendwo die DVD besorgen, weil ihr den sonst eigentlich nirgendwo wirklich, lol, sehen könnt.
Ich sehe gerade, ich habe gerade gegoogelt, weil ich mir dachte, sowas wird eigentlich immer relativ schnell gelöscht. Und der Upload, der hier ist von vor einem Tag. Und ich weiß nicht, ob das jetzt real ist, aber das Ding hat 1,4 Millionen Aufrufe.
Was?
In einem Tag?
Also ich habe auch Videos gefunden, wo jemand den kompletten Film in 2,5 Stunden erklärt hat. Das fand ich
damit
auch sehr spannend.
Damit man sich den nicht angucken muss, oder was?
Ja, ich weiß nicht. Das ist genauso lange wie der Film an sich. Aber ich habe vorhin mal reingeguckt. Ah ja, ich sehe es hier.
Aber wenn das, boah, Ding, wenn das Ding einen Tag alt ist, dann wird das so wahrscheinlich auch wieder schnell gelöscht werden. Kann ich mir vorstellen.
Ja, das mag sein.
Wie kann
aber
das denn 1,4 Millionen Aufrufe haben? Haben sich alle nochmal drauf gestürzt, um sich den anzugucken, oder was?
Ey, ich warte mal, Sekunde. Einwohner Indien.
Ja,
Indien
gut,
hat
ja,
1,4 Milliarden Einwohner in 2021 gehabt. Das ist komplett krass. Und in China ist der Film auch richtig beliebt, habe ich gelesen.
Echt?
Ja, das heißt, 1,4 in einem Tag wirkt auf mich jetzt nicht unwahrscheinlich.
Ja, aber die müssen den ja alle gesucht und gefunden haben und angeguckt haben in einem Tag.
Ja, guter Algorithmus, sag ich mal, hat YouTube
von einem, Kanal, der so 4000 Abos hat.
Ja.
Weird. Ganz.
Ja, also, guck mal, wie gesagt,
eine Welt, die wir überhaupt nicht mitbekommen, einfach.
Absolut. Das geht, deswegen fühlt sich das auch immer so an, wenn ich einen Bollywood-Film anmache, als wenn ich so, habe ich ja letztes Mal auch erwähnt bei RRR, so interdimensionales Fernsehen, so komplett anders, aber trotzdem sieht so aus, als wenn das aus unserer Welt wäre, aber es ist irgendwie, fühlt sich an, als wäre es aus einem anderen Planeten oder einer Parallelwelt, das ist total witzig. Was man auch probieren könnte übrigens, ist jetzt kein Tipp, weil es ist natürlich illegal, das möchte ich jetzt nicht sagen, aber wenn ihr ein VPN habt, könnt ihr vielleicht versuchen, den über Netflix zu gucken, weil es gibt hier einen Trailer, Netflix Indien.
Ah.
Ist ein Trailer von Three Idiots. Vielleicht könnt ihr den auch so gucken, aber dann wahrscheinlich nicht auf Deutsch,
das
vermutlich.
Das wär aber dämlich, wenn er dann in Deutschland nicht verfügbar wäre, weil was hat denn Netflix davon, wenn die den nur in Indien freigeben?
Frag mich nicht. Außer vielleicht wieder irgendwelche Lizenzkacke. Ja, irgendwie so Lizenzkacke, da hat wieder keiner Lizenz oder der die Lizenz dann wieder rausrücken oder ach, ich frage
mich. Ja gut, warum sollten die Lizenz für außerhalb Indiens kaufen? Das rentiert sich für die wahrscheinlich einfach gar nicht.
Ja, eben. Außer jetzt, weil jetzt hören die ganzen Millionen Leute, die uns zuhören, gucken sich jetzt Three Idiots an. Wird ein neuer Bringer, der Film.
Aber nee, schön, dass wir das auch mal abgehakt haben.
Ja, finde ich toll und gerne mehr Kultur hier in unserem Podcast. Und ich hoffe, wir konnten euch nochmal so ein Stück, ne, das ist ja quasi der Sinn des Podcasts, dass man mal einen Film guckt, den man sonst nicht geguckt hat und trotzdem überrascht wird und ihr merkt vielleicht so ein bisschen meine Euphorie dahinter. Ich mag es total, wenn ich so einen Film gefunden habe, den ich mir sonst nie im Leben angeguckt hätte, weil das Cover auch einfach
ja, der so, klang ja, auch okay, schon dämlich irgendwie und auch
ja,
die Bilder,
Three Idiots. Ja.
Die Bilder, die ich mir da angucken kann auf IMDb, die sehen auch eher ein bisschen bescheuert aus. Also ich glaube, eines der ersten ist eine Reihe Männer mit nur in Unterhose, wo ich mir auch dachte, was kommt da denn jetzt? Aber er war nie so albern, wie ich das gedacht hatte.
Nee. Er war kindlich albern so zwischendurch, was okay ist, weil
ja, es kommt auf den Charakter an. Also es gab halt Charaktere, die waren sehr erwachsen. Es gab Charaktere, die waren so dazwischen, ne, die selber nicht ganz wussten, wo sie hin wollten. Und dann gab's Charaktere, die waren so ein bisschen kindlich träumerisch. Und das hat halt die Tonalität gewechselt, je nachdem, welche Figur gerade dran war.
Ja. Deswegen. Ja, das zu Three Idiots.
Ja, super.
Schön.
Ja, aber wirklich, also hätte ich mir sonst niemals angeguckt.
Never.
Diesen Podcast.
Never. Danke 42 Podcast. Selbst wir als als Erschaffer und Produzenten dieses Formates sind immer noch dankbar, dass es das, dass es diesen Podcast gibt. Deswegen finde ich super, finde ich klasse.
Ja.
Und da kommen noch einige andere Filme in der nächsten Zeit, die ich auch nicht gesehen hätte und die ich mir wahrscheinlich auch nicht angeguckt hätte ohne den Podcast. Deswegen, aber kann natürlich auch in die andere Richtung wieder laufen alles, ne?
Ja, das stimmt.
Na gut. Bereuen zeitliche, dass man die Zeit da geopfert hat einfach. Ja, gut. Was haben wir noch? Wir haben noch was.
Wir haben noch ein Spiel, genau. Du wolltest es unbedingt noch mal machen und wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Ja. Ja. Wir haben letztes Mal das große Film- und Fernsehquiz auf freenet.de gemacht. Und es gab neben der Kurzquizrunde mit 10 Fragen auch eine ausführliche Quizrunde mit 20 Fragen. Und es gibt auch noch eine große Runde mit 30 Fragen. Und Marcel hat gesagt, lass es uns so mal tun. Die 20 Bitte. Fragen, die werden wir heute knacken. Und deshalb gehen wir da mal rein und ihr könnt gerne wieder mitraten. Ob wir es schaffen, das Ding da irgendwie nach Hause zu holen.
Yes. Also, lehnt euch zurück und genießt die große deutsche TV- und Film-Freenet-Quiz-Time. Okay, Timon, ich bin bereit.
So, erste Frage.
Wir gegen Freenet.
Ich weiß
Warum
nicht.
Warum sagen wir so auf Freenet? Aber Freenet ist einfach so witzig, weil es einfach so eine, so wie AOL. So, habt ihr noch eine AOL-CD zu Hause liegen? So, wen juckt Freenet noch? Ist doch egal.
Auf jeden Fall gibt's wieder Schwierigkeitsgrade. Die erste ist jetzt sehr easy zum Reinkommen. Welche kleinen Figuren werden im ZDF als Einspieler zwischen der Werbung gezeigt?
Einzelmännchen, weiter.
Jawohl, es sind nicht die Waldschrate, richtig.
Was, Waldschrate?
Ja, Kobolde, Bergtrolle, Mainzelmännchen oder Waldschrate.
Gibt's das wirklich?
Ja, ja.
Oder ist das nur ein Wortneuschöpfung?
Nein, nein, Waldschrate ist so ein...
Das habe ich ja noch nie gehört.
Wie nennt man das? So ein so ein Viech, was so im Wald lebt und so ein bisschen grantelig ist, glaube ich. So ein.
Warte, ich guck mal nach dem Bild. Oh, das sieht aber ganz anders aus, als es klingt.
Ja, es kommt drauf an. Es kommt
das ist ja cool.
Ein Fabelwesen,
okay. Naja. Aber ja, die finde ich aber auch nicht schlecht im ZDF.
Die war, oder die Bergtrolle.
Ja.
So, wie heißt ein Film mit Victoria Beckham? Spice Jet, Spice and Rice, Spice World der Film oder Spice Jam?
Spice World. Ist der Spice Girls Film, warum weiß ich das?
Spice World der Film?
Ja.
Soll ich einloggen?
Also Victoria Beckham ist
Spice
Posh Spice und die hat im Spice Girls Film natürlich auch mitgespielt und das müsste Spice World sein, ja.
Richtig, boah, krass, hätte ich, keine Ahnung, hätte ich da gehabt.
Ernsthaft?
Nee.
Scheiße, warum weiß ich das? Jetzt ist das noch unangenehmer.
Okay, ja gut, nee, aber Punkt für uns.
Ja.
Okay, ich habe auch keine Ahnung. Durch welche TV-Serie wurde Lucy Liu bekannt? Lost, Mord ist ihr Hobby, Ellie McBeal.
Lucy Liu?
Lucy Liu.
Ja, Lucy Liu, okay.
Mhm. Ellie McBeal oder Dallas?
Sag noch mal von vorne.
Lost, Mord ist ihr Hobby, Ellie McBeal oder Dallas?
Ja, dann, also, da müsste Ellie McBeal sein. Also, ich weiß ehrlich gesagt nicht, woher. Also, die spielt zum Beispiel bei Kill Bill mit. Die ist eigentlich schon mittlerweile eine sehr bekannte Schauspielerin. Wodurch die bekannt ist, also, Mord ist ihr Hobby kann ich mir nicht vorstellen. Wobei das so ein Das ist so ein 90er-Ding, das könnte eigentlich auch sein.
Also
Dallas
ich sag,
auf keinen Fall.
Ich sag direkt, ich habe keine Ahnung, aber ist die Asiatin?
Ja.
Ja, dann Dallas glaube ich wirklich nicht, ne?
Nein, Dallas auf keinen Fall. So, Mord ist ihr Hobby wäre so Nischenwissen. Vielleicht hat die da mal über irgendeiner Folge mitgespielt. Und aber dadurch wirst du doch nicht bekannt, wenn du da so eine Zeitrolle spielst.
Wie alt ist sie denn? Hätte sie in Lost mitspielen können?
Für Lost ist sie, glaube ich, schon zu alt. Also Lost ist ja von, lass mich nicht lügen, 2004 oder so, Anfang der 2000er.
Ja.
Und ich glaube da, also Kill Bill ist von, auch aus dem Zeitraum, oder? 2005,
Boah, ich hätte jetzt 6. fast sogar früher geschätzt.
Also Kill Bill ist nicht aus den 90ern, das ist auf jeden Fall 2000er.
2003, okay.
Okay, 2003, deswegen, also Lost ist zu neu, glaube ich. Dadurch wird man nicht bekannt. Und ich, aber auch die war auch nicht dabei. Ich habe nicht viel Lost gesehen, aber
Ja, komm, wir nehmen
also
das Mod, Ellie.
Ellie McBeal, 90er, ja, das kommt hin.
Ich log's ein. Es ist ja. Yes! Richtig! Ja. 3-0.
Junge, ab nach Wer wird Millionär hier. Los geht's!
Aber nur 5 Fragen. Okay. So, wie hieß eine amerikanische Science-Fiction-Serie aus den 1970er Jahren? Mhm. Invasion von der Vega, Invasion vom Mond, Invasion von der Jungfrau oder Invasion vom Jupiter?
Invasion von der Vega kommt mir bekannt vor, aber vielleicht irre ich mich gerade.
Ich habe irgendwas Invasion vom Jupiter im Kopf.
Das klingt so naheliegend, finde ich. Aber Invasion von der Vega klingt
Also Invasion von der Jungfrau glaube ich nicht, oder?
Nein.
Und Invasion vom Mond auch nicht.
Invasion vom Mond, boah. Also Mond ist, glaube ich, selbst für die 70er schon zu langweilig, weil die Leute waren auf dem Mond.
Ja, eben.
Das klingt eher noch so nach, weiß nicht, 40er Jahre Science-Fiction-Comic oder sowas.
Also Frage aber hat auch Schwierigkeitsgrad 4, muss man sagen.
Also Jupiter oder Vega, würde ich sagen. Was wird?
Ich hätte Jupiter getippt. Ich glaube, Joker gibt's hier nicht.
Ja, dann gehe ich mit dir. Also ich bin also Vega sagt mir irgendwas, habe ich vielleicht schon mal gehört. Ich kann aber jetzt nicht safe sagen, dass das nicht Irrglaube ist.
Boah, ich will ihn nicht auf meine Kappe nehmen, weil ich mir mega unsicher bin, aber ich würde es jetzt mal riskieren.
Ja.
Okay,
dann machen wir einfach
Es ist Vega.
Habe ich recht gehabt?
Ja, du hast
also recht in Anführungszeichen,
ja,
warte mal.
Scheiße.
Invasion von der Vega.
I'm sorry. Die Leute, die das kennen und diesen Dialog gerade gehört haben von uns, die werden sich denken, du Volltrottel, nimm doch nicht Jupiter.
Ja, aber wenn du die Bilder, also das ist schon echt frühes Science-Fiction-Fernsehen, ne? Also das ist so.
Ja, ich sehe es gerade. Ja.
Noch so teilweise, also wenn ich das hier so sehe mit so selbstgebastelten Sachen, Raumpatrouille, wie heißt Orion-mäßig, bisschen.
Okay, E.T. kam ja auch 82 erst, ne?
Ja, 60er, 70er Science-Fiction ist noch sehr, also mit viel Liebe gemacht, sag ich jetzt mal vorsichtig. Ja.
Ah, gut.
Aber da bin ich auch nicht so tief drin, muss ich sagen.
I'm sorry. So.
Kein Problem.
Wir haben noch ein paar Fragen. Die Stunts in Actionfilmen sind oft ganz schön. Markerschütternd, beinzerberstend, halsbrecherisch oder kopflastig?
Alles. Ich würde jetzt halsbrecherisch sagen.
Ja, ich würde auch sagen, dass das keine klassische.
Was ist das für eine bescheuerte Frage?
Es ist eigentlich eine Germanistik-Frage. Naja.
Ist wahrscheinlich eine 50-Euro-Frage bei Günther Jauch.
Ist auf jeden Fall richtig. So.
Ja, gut.
Das Remake welches Schwarz-Weiß-Films von 1940 ist die oberen 10.000 aus dem Jahr 1956?
Hä?
So. Also.
Achso, der Film heißt die oberen 10.000.
Und welchen Schwarz-Weiß-Film aus den 40ern hat er geremaked? Also.
Scheiße.
Arsen oder Arsen und Spitzenhäubchen. Rebecca. Leoparden küsst man nicht oder die Nacht vor der Hochzeit? Schwierigkeitsgrad 5.
Die oberen 10.000?
Keine Ahnung.
Arsen und was?
Spitzenhäubchen.
Das klingt nach reiche Menschen.
Willst du das erste nehmen?
Ich würde das erste nehmen, ich rate aber auch nur.
Ich überlege
halt, die oberen 10.000 klingt halt nach so Film über Reichen und Schönen irgendwie.
Ich finde, das klingt ein bisschen sehr komisch, oder?
Ey, kein
Ich überlege, wie so ein Schwarz-Weiß-Film 1940 gießen hätte. Leoparden küsst man nicht?
Ja, die würden alle so, also die könntet alle existieren sogar, die Filme. Aber was davon jetzt geremaked wurde in den Ende der 50er?
Pff. Ja, komm, wir nehmen den Arsen. Ja. Alter, wird der, nee, ich glaube, so heißt der nicht, ey.
Hast du jetzt schon genommen?
Nee, noch nicht. Oder die Nacht vor der Hochzeit?
Sag noch mal.
Also Arsen und Spitzenhäubchen.
Aha.
Rebecca, das würde ich irgendwie ausschließen, finde ich komisch.
Ja.
Leoparden küsst man nicht oder die Nacht vor der Hochzeit?
Also Leoparden küsst man nicht, klingt für mich auch wie so eine Romantikkomödie.
Hm.
Würde nicht passen. Die Nacht vor der Hochzeit könnte auch noch passen, weil vielleicht dann wirklich so es um irgend so eine krasse Hochzeit von irgendwelchen reichen Leuten geht oder so. Also ich glaube, es hat irgendwas mit reichen Leuten zu tun. Müssen wir gleich mal nachgucken, wenn wir das
sonst nehmen. Sollen wir A nehmen?
Mir wurscht.
Komm, das war deine erste Intuition, wir loggen es ein. Es war die Nacht vor der Hochzeit. Verdammt!
Scheiße! Okay, jetzt warte mal, die oberen 10.000, ne?
Jetzt guckst du nach.
Mit Bing Crosby und Grace Kelly. Okay, das ist gar nicht so unbekannt. Da, Tracy Lord und ihre Familie gehören der High Society an und bewohnen ein großes Anwesen. Mehr brauche ich nicht wissen über den Film. Ich hatte recht, was das angeht zumindest. Aber der heißt, ach guck mal, der heißt auf Englisch sogar High Society.
Ja, ja gut, aber klingt ja schon im Deutschen ungefähr so.
Ja.
Aber ja, gut, die Nacht vor der Hochzeit war es.
Naja gut, man kann ja alles wissen.
Aber
mit Frank Sinatra sogar, okay.
Krass. Aber auch nur 6,9 bei IMDb.
Ja, egal, wenn du Frank Sinatra und Bing Crosby in einem Film hast, dann brauchst du auch keinen guten Aufhänger.
Ja, und Grace Kelly auch noch. Holy, heilige
Scheiße. Ja, ja.
Na gut, weiter geht's. Frage 7.
Ja.
Wer fordert Kekse?
Boah, ey, es kann doch nicht sein, dass wir nur die richtig dämlichen Fragen richtig beantworten.
Findchen, Grobi oder Krümelmonster?
Arnold Schwarzenegger.
Ja, gut. Krümelmonster ist auf jeden Fall richtig.
Richtig.
So, wer verfilmte 1993 die Shakespeare-Komödie Viel Lärm um nichts? John Carpenter, Kenneth Branagh, Quentin Tarantino oder Paul Verhoeven?
Paul Verhoeven? Also Tarantino und Carpenter können wir schon mal ausschließen. So, die Tarantino auf keinen Fall, die Filmografie kenne ich und Carpenter ist eher, ich meine, im Horrorbereich war der doch mehr tätig. Was waren die anderen beiden jetzt nochmal?
Kenneth Branagh oder Paul Verhoeven. 93, da war doch Kenneth Branagh noch kein Regisseur, oder?
Was hat der nochmal gemacht?
Hier, der Orient Express.
Ja, dann wird das der Herr Verhoeven sein. Gibt's nicht auch Jan Verhoeven? War das nicht ein Nachrichtensprecher bei der Tagesschau? Warte mal, Jan Verhoeven, das muss ich mal
eingehen. Nee, der hieß nicht Verhoeven bei der Tagesschau.
Wen meine ich denn? Okay.
Egal.
Aber es gibt doch.
Ich nehme den jetzt mal, ja?
Mach mal.
Es war Kenneth Branagh. Oh, das gibt's doch nicht.
Ey, sag mal.
Das gibt's doch nicht. 5 richtige, 3 falsche. Scheiße. Naja, es ist ja auch ein Learning hier, ne? Ich sag's ja ganz ehrlich, wir machen das hier zusammen als Team. Ein bisschen müssen wir euch auch in die Verantwortung nehmen dafür. Aber wir geben natürlich jetzt weiter
alles. Ja, ihr seid halt einfach schuld.
So, in welcher Zeichentrickserie ist ein Schwamm die Hauptfigur? Teletubbies, Susi und Strolch, Tim und Struppi oder SpongeBob?
Jut. Oh, ist das gemein. Ich will auch mal eine schwere Frage richtig beantworten.
Um was für einen Film handelt es sich bei Die Brücke 1959? Dokumentarfilm, Science-Fiction-Film, Experimentalfilm, Antikriegsfilm.
Ja, Antikriegsfilm. Yes. Ist eigentlich auch easy, oder?
Ja, vielleicht Schwierigkeitsgrad 2.
Ja.
Richtig, sehr gut.
Ja.
In welchem Film spielt Mel Gibson die Hauptrolle? Der Zypriot, der Idiot, der Patriot, der Loriot.
Ja, wahrscheinlich der Patriot. Der Loriot ist.
Ja, ich hab's jetzt vorgelesen, aber der Loriot wahrscheinlich nicht.
Nee, also der Patriot klingt nach einem Film, wo er sich wieder als Helden darstellt.
Ja, oder er hat irgendeinen Zyprioten gespielt, natürlich.
Was ist denn ein Zypriot?
Ja, ein Einwohner aus Zypern.
Ach so.
Das ist doch klar. Und dafür,
das klingt nach einem Film, den Mel Gibson sofort unterschrieben
hätte. Da gab es mal bestimmt Bürgerkrieg zwischen der türkischen und der griechischen Seite. Und deshalb ist irgendwann ein Heldenepos mit Mel Gibson entstanden, wo er der Anführer dieser Rebellion war. Oder keine Ahnung.
Weil das dann das Vorbild für hier der schottische. Ja.
Wir nehmen mal der Patriot, ne?
Ich würde sagen, ja.
Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank.
Ja, der Zypriot. Nennt man Leute aus Zypern wirklich Zyprioten?
Ja.
Echt jetzt? Das habe ich ja noch nie gehört.
Oder Zypresse.
Das ist ja abgefahren. Kultur, meine Damen und Herren. Ich bilde mich weiter.
Das war ein Witz. Wer drehte
noch? Ach so, das war ein Witz. Du verarschst mich jetzt ja.
Nein, ich habe gesagt, oder Zypresse. Aber Zypresse ist so eine Pflanze.
Ja, okay.
Aber Zypriot war
ja richtig. Ja, gut, dann sag wenigstens, keine Ahnung, haha oder so, wenn du mich verarschst.
So, Schwierigkeitsgrad 5, Marcel. Ich möchte von dir wissen, für einen Punkt.
Oha.
Wer drehte 1963 den Film Gestern, Heute und Morgen?
Oh Gott.
Pasolini, De Sica, Wilder oder Fellini?
Billy Wilder? Oder hast du stehen die Vornamen da?
Nee, es stehen nur die Nachnamen.
Also, aber ich gehe mal von Billy Wilder aus, vermutlich, weil viele andere Wilders gibt's nicht
aus Wiener Zeitfilme.
Und wie heißt der Film?
Gestern, Heute und Morgen.
Könnte das eine Romantikkomödie sein, weil dann ist es bestimmt Billy Wilder.
Also es sind 3 italienische Namen, also die klingen zumindest italienisch, und Billy Wilder.
Die anderen sagen mir auch nur bedingt was. Also ich könnte jetzt auch wieder nur raten, ich kenne den Film leider nicht.
Ich meine, der Film hat 5 Schwierigkeitsgradspunkte, aber ich würde jetzt auch mal Billy Wilder nehmen, weil ich kenne auch nur den.
Ja. Ist halt, wäre besser, wenn man den Originaltitel hören würde, weil dann würde es sich vielleicht ein bisschen mehr ergeben, als wenn man immer nur die Deutsche.
Es ist De Sica oder De Sica oder wie man es ausspricht.
Wie heißt der Film nochmal?
Gestern, Heute und Morgen. Aber wir lernen Filme kennen.
3 Frauen bedienen sich ihrer eigenen Methoden, um zu erhalten, was sie verlangen. Okay, Adelina muss ins Gefängnis, erfährt aber, dass schwangere Frauen nicht inhaftiert werden dürfen. Okay.
Nicht mal 10.000 Bewertungen bei IMDb.
Ja, ist auch italienisch.
Aber Italiano. Er hat einen Oscar gewonnen. Krass.
Echt? Für was denn?
Bester ausländischer Film.
Ja, immerhin.
Fremdsprachiger Film, heißt es ja.
Glückwunsch nach Italien.
Ja.
Für ungefähr 60 Jahre zu spät.
Also wir haben jetzt 12 Fragen hinter uns. Wir haben 8 richtige, 4 falsche.
Okay, dann müssen wir jetzt noch abliefern, ne?
Ja. Welcher Science-Fiction-Film mit Denzel Washington, Gary Oldman und Mila Kunis kam 2010 ins Kino? The Book of Ellie, Leon, Sunshine oder Training Day?
Sag nochmal die Darsteller.
Also Science-Fiction, Denzel Washington, aha, Gary Oldman, Mila Kunis.
Es müsste Book of Eli sein. Das ist, glaube ich, so eine Mischung aus Science-Fiction und Bibel gewesen. Ich habe den nicht gesehen, aber der steht bei mir im Regal.
Ja, Training Day ist doch so ein Sportfilm, oder?
Sportfilm nicht. Oder so ein
Gangster-Ding mit Denzel Washington?
Boah, ich weiß gar nicht, worum es in Training Day geht. Ich habe den auch nicht gesehen, aber es ist auf jeden Fall ein Actionfilm mehr. Science-Fiction.
Okay, es hat wirklich nichts mit Sport zu tun, ne?
Nee, also ich glaube, es ist Book of Eli, weil Denzel Washington ist auf jeden Fall die Hauptrolle. Und das klingt auch danach, als hätte Mila Kunis damit gespielt.
Dann nehmen wir den.
Ja.
Richtig, sehr gut, stark.
Ja, wunderbar.
So, Schwierigkeitsgrad 3. Wie heißt der Pixar-Film? Links, rechts, unten, oben.
Was ist denn die zweite Antwort?
Stark, ganz stark. Ja, nehmen wir mal oben, ne?
Ja, ich glaube, ist eine gute Himmelsrichtung. Gut.
So, wir haben jetzt 10 richtige, jetzt müsste eigentlich wieder eine falsche kommen, damit wir wieder ausgeglichen sind.
Ja, jetzt kommt wieder eine schwere. Wie heißt der Film, der von Hitlers drittentfernten Cousin vierten Grades mit 10 Punkten bewertet wurde?
Das weißt du jetzt bestimmt. Welches Tier stellte die Stoffpuppe Bino aus der Kinderserie Bim Bam Bino dar? Maus, Bär, Drache oder Elefant?
Boah, ey, jetzt kommt wieder so ein typisches Fettnäpfchen für alle Leute, die. Das ist eigentlich eine super einfache Frage, wenn man in den, ich glaube, 70ern und 80ern aufgewachsen ist, ja. Was waren nochmal die Antwortmöglichkeiten?
Maus, Bär, Drache oder Elefant? Welche Stoffpuppe käme denn in Frage bei Bim Bambino?
Ich glaube tatsächlich, es war eine Maus. Ich kenne das, meine Eltern haben mir das mal da gezeigt, glaube ich. War das zu unserer Zeit oder zur Zeit meiner Eltern?
Ich weiß gerade nicht mehr.
Mir sagt das was, aber ich würde jetzt, also vom Gefühl her sage ich Maus eher.
Ja, dann nehmen wir die Maus. Komm, was soll's, oder?
Ja, mach mal.
Ich sage nur mal vorweg, ich hätte Bär gesagt, aber ich völlig, das ist völlig geraten. Also, ich nehme jetzt Maus. Es ist richtig!
Ja.
Yes!
Ich guck gerade mal. Ach, er hier. Yo, das Ende der 80er. Bis Ende der 90er lief. Das
ist
lief
zu unserer Zeit. Ach du Scheiße, sieht das gruselig aus.
Ja, stimmt. Ja, ich erinnere mich. Mit Sonja Zietlow? What the fuck? Okay, das habe ich aber, wenn dann, nur ganz selten geguckt. Also das ist.
Nee, ich nicht. Aber ich hätte Albträume gehabt davon. Boah, Junge, sieht das creepy aus.
Allein wie hieß noch mal das mit dem Bären und diesem da war so ein Mann mit so einer Stachelfrisur.
Du, ich
wie hieß das
denn? Tabaluga TV.
Keine Ahnung. Ist auch egal. Tabaluga TV.
So. Wie hieß der Beatles-Film Help in Deutschland? SOS? Boah. Rette sich, wer kann? Help oder Hihi Hilfe?
Hihi Hilfe. Das,
wirklich?
Das weiß ich leider. Ja, das ist total dumm, der Titel. Hihi Hilfe heißt er.
Ja, richtig. Ach du Scheiße, ey.
Hihi, Hilfe. Also so einen Scheiß vergesse ich nicht, wenn ich das einmal gelesen habe.
So, das weißt du jetzt auch. Das weiß ich nämlich auch. Eine Fernsehserie der 1970er Jahre hieß Robby, Tobby und das?
Flievertüt. Großartig.
Ja. Geisterhaus, Wobby, Tatütata oder Flievertüt.
Boah, das muss ich mal wieder gucken, ey. Das ist wieder so Kindheitsflashback. Auch wenn das nicht zu unserer Zeit lief, aber unsere Eltern haben uns das wahrscheinlich beiden gezeigt, ne?
Nee, ich habe das nie geguckt, aber ich kenne den Namen.
Oh, mein Vater hat mir das ganz früh gezeigt, ich habe das geliebt. Das ist so.
Was konnte das? Oh, das konnte fliegen, das konnte fahren und es konnte.
Wasser. Also fliegen, Wasser und Tüt für, ich glaube, Hupe oder irgendwie sowas. Ja, und
Tüt.
Ja, da konnte irgendwie alles. Und dann sind die da. So Augsburger Puppenkiste, falls ihr das nicht kennt.
Ja. So, ja. Wie heißt kein Film, der auf der Twilight-Saga von Stephenie Meyer basiert? Deep Night,
oh Gott,
bis zur Mitternacht. Twilight bis zum Morgengrauen. New Moon bis zur Mittagsstunde oder Eclipse bis zum Abendbrot? Abendbrot.
Bis zum Abendbrot. Der ist ein anderer Film.
Abendbrot.
Der ist erste. Das Deep erste Night, ist ne? falsch. Ja.
Ja. Deep Night klingt so ein bisschen wie so ein Film mit Paulina Roginski und Ilias Mbarek.
Ich habe jetzt eher an irgendwie so ein mittelmäßiges Thriller-Drama mit Leonardo DiCaprio gedacht.
Ja, oder Nicole Kidman oder so, ja, stimmt.
Ja, irgendwie so ein langweiliger Kackscheiß, den er einfach für Kohle gemacht hat.
So, vorletzte Frage. Wir haben 14 richtige, 4 falsche. Geht.
Sehr gut.
Was ist keine Figur aus dem Film Avatar? Spock, Jake Sully, Okwe, Aitukan.
Ja, also ich glaube, Spock war nicht Avatar. Das ist wirklich, also dümmer geht's da wohl nicht.
Ja,
wer hat nicht bei Avatar
oder
mitgespielt?
Die hatten halt einen, der auch
Bernd das Brot oder anderen Charaktere aus Avatar?
Oder die hatten halt auch einen, der Spock hieß, in Anlehnung an Star Trek. Kann natürlich auch
sein. Nein, ich glaube, Spock hieß da keiner.
Also Aitukan gab's, glaube ich, Jack Sully war der Hauptcharakter.
Ja, Jack Sully okay. Gab's auf jeden Fall.
Akwey. A-K-W-E-Y.
Ist das nicht die Stammesführerin gewesen oder so? Ich weiß nicht mehr. Das ist auch.
Ja, dann nehmen wir Spock, komm, was soll's.
Ja, Spock ist ja also, glaube ich,
nicht, ja! Dass Spock gab. Ja, Spock!
Ja!
So, letzte Frage. Schön. Auch schöne Frage zum Ende. In welchem Jahr wurden die ersten Oscars verliehen? 1939, 1929, 1951 oder 1934?
Also 51 nicht, das ist zu spät.
Ja, ja. 39 auch.
Waren es die 30er oder die 20er? War es schon Ende der 20er?
Hatten wir nicht letztens 80-jähriges Jubiläum? Oder war das 29? Also entweder 34 oder 29.
Das müsste ja fast schon 100-jähriges dann sein, ne?
Weil 34 könnte nächstes Jahr sein. Weißt du, dann hast du dann 90-jähriges Jubiläum.
Mhm.
Oder es war 29. Ich tippe fast auf 29.
Boah, 29, das ist, mein Feeling ist auch eher bei 1929.
Das war schon sehr früh alles, ne?
Ja. Aber das war auch am Anfang wirklich sehr sporadisch. Also, das ist ja nicht das, was wir heute kennen.
Nee. Also, boah, wenn ihr bei den ersten 29? Kino-Events jetzt dabei wart wieder, dann so werden die Oscars in 100 Jahren dann.
Genau, also, ihr könnt euch schon vorstellen, wo wir in 10 Jahren mit unserem Kino-Event sind, ne? Wenn er auf dem Event wart jetzt,
Kommen wir neben 29.
Ja, okay. Ich oder? Fühl's auch irgendwie mit 29, ja.
Yes! Jawohl! Ja. Sehr gut.
Nice! Wir sind richtig klug, Mann.
Also, cool. 16 richtig, 4 falsch, das ist auch okay.
Ja, und keine Marienhof-Frage dabei gewesen. Nee. Das fühlt sich gut an.
Wir haben übrigens ein Ergebnis. Es heißt, TV-Junkie, gibt es eigentlich etwas, das du noch nicht gesehen hast?
Ja, für Fragen wie was hatten wir für Fragen mit den obersten 10.000? Da muss man auf jeden Fall ohne Ende TV gucken.
Ja, oder das mit dem vom Jupiter da.
Wir müssen mal Bastian Pastewka einladen. Der hätte das safe alles gewusst.
Ja, ich glaube,
der hat auch alles davon gesehen.
Ja, und zwar im O-Ton.
Ja gut, das ist jetzt auch keine Kunst so. Also ja, stimmt, wir haben jetzt für Idiots auf Handy geguckt.
Es war alles Englisch, ja. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie noch Beat Me Green, aber es war alles dann im O-Ton Englisch.
Dann haben wir heute schon mehr geleistet mit
Ja, Marcel, Idiots. Es ist warm, es ist
ja,
spät.
Ja, ist doch, können wir jetzt auch mal aufhören, ich habe keinen Bock mehr. Aber ich sitze in meinem eigenen Saft hier gerade.
Ja gut. Okay, Freunde, vielen, vielen Dank. Das war heute eine schwitzige Folge. Nächste Woche die große Live-Sendung und dann hören wir uns danach wieder in gewohnter Umgebung weiter. Vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Jawohl. Dank fürs Bewerten, fürs Kommentieren. Schickt uns auch Fragen auf Instagram. Bis nächste Woche, Leute.
Tschüssi, ne? Ciao. Kuss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.